Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Das ist aus dem Johannes Kapitel 1. Ja, guten Morgen zusammen. Wahrscheinlich wundert ihr euch, dass ich euch nicht erst begrüßt habe, aber ich wollte das einfach mal an den Anfang setzen, wie ihr gesehen habt. Ja, sind wir in unserer Predigtreihe die Bibel. Und die Bibel bezeichnen wir ja als das Wort Gottes. Natürlich spricht Gott auch auf vielfältige Weise, auch heute noch, auch anders als nur durch die Bibel. Aber es ist schon stark, wenn man diese Sachen aufgezeichnet bekommen hat, wenn man das nachlesen kann, wenn man das jederzeit verfügbar hat. Und da haben wir eine wahnsinnige Gnade gegenüber ganz vielen Menschen in dieser Welt, die diese Möglichkeiten nicht haben, die die Bibel gar nicht kennen, in Ländern leben, wo es verboten ist, die Bibel zu lesen oder aber eben ja, vielleicht auch gar nicht lesen können. Es ist ein großes Vorrecht, wirklich in Gottes Wort lesen zu können. Ja, und ganz wichtig, das Thema eigentlich heute, beim Wort genommen. Beim Wort genommen. Was heißt das eigentlich? Ups, schon einen zu weit, genau. Jemanden beim Wort nehmen, ich habe mal die Bedeutung nachgeschlagen, heißt auf jemandes Versprechen bestehen. Du hast das versprochen, ich nehme dich beim Wort. Oder jemandes Aussage ernst nehmen, das ist ganz wichtig, ja? Wenn jemand etwas sagt, dass das authentisch ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Jemandes Aussage ernst nehmen, sich auf jemanden verlassen. Ja, man kennt das so aus diesen Aktionen, wo irgendwelche Psychotrainer versuchen, Mannschaften, Teams zusammenzuschweißen. Ja? So stell dich mal hinter jemanden und dann soll der sich fallen lassen. Einfach nach hinten, ohne zu gucken. Darauf vertrauen, dass der andere ihn fängt, dass er ihn hält, sich auf ihn verlassen, ihm vertrauen. Interessanterweise ist es oft so, dass wir Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Habt ihr bestimmt schon mal gehört und vielleicht auch jeder schon mal gemacht. Was ist so ein Vertrauensvorschuss? Es ist im Grunde ein Vertrauen ohne belegbaren Grund. Ich weiß noch nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich gebe ihm einen Vertrauensvorschuss. Bauchgefühl. Ja, ich habe so den Eindruck, dem kann ich vertrauen. Ja, und dann tue ich das. Ich gehe also davon aus, dass er oder sie vertrauenswürdig ist. Er verdient mein Vertrauen. Ja, er ist würdig, dass man ihm vertraut. Und dann möchte ich gerne mal mit euch einen kleinen Test machen. Und ich bitte euch einfach mal wirklich ganz ehrlich zu antworten. Nicht jetzt, weil ihr denkt, naja, okay, das ist so durchsichtig, ich weiß genau, was Stefan hören will. Mal angenommen, auf der Straße spricht euch ein Mann an. Ja, irgendwo vielleicht eine halbdunkle Ecke, keiner weit und breit. Und fragt, ob ihr ihm vielleicht 100 Euro wechseln könnt. Und angenommen, ihr habt 100 Euro in kleinen Scheinen in der Tasche. Wem von den beiden würdet ihr bedenkenlos diesen Schein wechseln? Dem ersten, diesem Punk, oder vielleicht diesem freundlich dreinschauenden Mann unten auf dem unteren Bild? Also nur mal so Handzeichen. Wer würde bedenkenlos dem Punk das Geld wechseln? Okay, und wer würde bedenkenlos dem Geschäftsmann das Geld wechseln? Ja, es muss ja der Rest sein. Ne? Die anderen sind so kritisch, die trauen gar keinem. Interessant ist, ich habe das hier gerade gesehen, mein Schwiegersohn kennt die wieder. Das ist ganz, hier, der hat gemogelt. Nein. Warum tun wir das? Vertrauensvorschuss ist ganz stark abhängig von unseren Erfahrungen, aber auch von unserer Prägung. Ja, wenn ich aus einem Milieu komme, wo lauter Menschen leben wie der auf dem ersten Bild, dann werde ich wahrscheinlich überhaupt kein Problem haben, vorausgesetzt, ich habe die 100 Euro in der Tasche. Ja, auch das ist ein Vorurteil, ich gebe es zu. Nein, aber wir sind natürlich sehr geprägt. Ja, Kleider machen Leute. Und viele von uns würden eher dem Zweiten vertrauen. Und dann gucken wir uns das mal an. Der Erste, das ist der Punk, Sascha Lobo. Sascha Lobo ist ein deutscher Blogger, ein Buchautor, Journalist und Werbetexter. Sascha Lobo ist ein gefragter Redner, er ist ein absoluter Internetfachmann, der sehr kritisch an die Dinge rangeht, hervorragende Vorträge hält, in Fernsehdiskussionen eingeladen wird und so weiter. Also ich würde eigentlich eher sagen, das ist ein Honorar, dem kann man sicherlich vertrauen, ihm die 100 Euro zu wechseln. Der zweite, der Geschäftsmann, ist Jordan Belfort. Jordan Belfort war früher Börsenmakler an der New Yorker Börse. Mittlerweile ist er überführter Anlagebetrüger. Jordan Belfort war für die Kinofreunde unter euch die Vorlage zu dem Film The Wolf of Wall Street. So viel zu dem Thema vertrauenswürdig, Vertrauensvorschuss. Wem gebe ich meinen Vertrauensvorschuss? Vertrauenswürdig heißt nichts anderes als Vertrauen verdient, zuverlässig sein. Vertrauenswürdig ist jemand, wenn er sich unser Vertrauen verdient hat. Wenn er gezeigt hat, dass er zuverlässig ist, dass er zu seinem Wort steht, ja, mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dem werdet ihr beim nächsten Mal auch vertrauen. Derjenige, der euer Vertrauen enttäuscht hat, da werdet ihr beim nächsten Mal ganz vorsichtig sein. Wenn jemand nicht vertrauenswürdig ist, dann verlassen wir uns auf ihn und ansonsten nicht. Da sind wir auch ganz rigoros. Ich glaube, da gibt es auch keinen dazwischen. Aber die große Frage, die sich ja uns in diesem Zusammenhang stellt, gerade wenn wir über das Wort Gottes sprechen, ist Gott denn vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Ist Gottes Wort vertrauenswürdig? Kann ich das glauben, was in der Bibel steht? Viele werden hier wahrscheinlich sagen, ja, natürlich ist Gott vertrauenswürdig. Und ich frage jetzt einfach mal, warum sollte Gott vertrauenswürdig sein? Oder auch, warum sollte er nicht vertrauenswürdig sein? Ist sein Wort zuverlässig? Hat Gott denn seine Vertrauenswürdigkeit mir und dir gegenüber bewiesen? Hast du das schon erlebt, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er zu seinem Wort steht? Oder ist das eher für dich so ein, naja, wer weiß, was der alte Mann da oben schon vorhat? Vielleicht ist er ja doch der Anlagebetrüger im Anzug mit Krawatte, der eigentlich gar nichts Gutes für mich will. Und da komme ich mal auf was zu sprechen, was eigentlich ein Riesenproblem für uns ist. Wenn wir Gottes Wort betrachten, wenn wir die Vertrauenswürdigkeit von Gott betrachten, wenn wir das Leben mit Gott betrachten, das, was sein Wort uns sagt, dann haben wir immer ein Riesenproblem mit der Zeit. Gott hat das nicht. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja, also Gott war nicht und Gott wird nicht sein, sondern Gott ist einfach. Immer und ewig. Und das gibt ihm in seinem ganzen Reden, in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Handeln natürlich eine andere Perspektive als uns, die wir zeitlich sind. Ja, ich bin 1962 geboren und ich werde irgendwann sterben wahrscheinlich, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und das geht wahrscheinlich euch allen so. Ihr seid natürlich nicht alle 1962 geboren, aber ihr seid geboren und ihr werdet sterben. Unser Leben ist endlich. Und deswegen haben wir ein Problem mit der Zeit. Wenn wir uns das mal anschauen, wir gehen mal davon aus, das wissen wir ja, heute ist der 19.05.2019. So, dann haben wir auf dieser Seite von euch die Zukunft, ja, wenn ihr auf die Folie guckt, und in dieser Richtung die Vergangenheit. Das heißt, alles, was vor uns liegt, ist Zukunft und alles, was hinter uns liegt, ist Vergangenheit. Und dieses Heute ist im Grunde nur ein winzig kleiner Moment. Wenn ich von heute spreche, wenn ich von jetzt spreche, ist dieser Moment im Grunde noch viel kleiner, weil der Anfang der Predigt ist schon wieder Vergangenheit. Und so leben wir halt unser Leben und so denken wir unser Leben. Alles, was vor uns war, Vergangenheit, alles, was noch kommt, ist Zukunft. Und genau mit dieser Sichtweise treten wir daran, wenn wir die Bibel lesen. Alles, was für uns schon gewesen ist, ist Vergangenheit. Vorher gewesen, vergangen. Alles, was nach uns kommt, ist Zukunft. Jetzt haben wir gehört, dass Vertrauenswürdigkeit etwas ist, was man sich erwirbt, was man sich verdient, wo man bewiesen hat, dass man vertrauenswürdig ist, indem das Vertrauen nicht enttäuscht worden ist. Und jetzt wollen wir doch wissen, ob Gott denn vertrauenswürdig ist. Also was müssen wir tun? Wir müssen schauen, ob er sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Hat Gott Dinge getan? Hat Gott Dinge gesagt? Hat Gott Dinge bewirkt, die er versprochen hat und wo er zugestanden hat? Denn das war ja das, wo wir festgestellt haben, das ist eigentlich die Voraussetzung. Ist Gott integer? Ist er ehrlich? Ist er authentisch? Hat Gott, und das ist ganz wichtig, seine Verheißungen eingehalten? Hat er zu seinen Versprechen gestanden? Und da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Viele in der Gemeinde und als Christen sagen, ja, natürlich, Gott ist vertrauenswürdig. Das kann man ja nachlesen in der Bibel. Aber es gibt immer eine Menge Menschen, die sagen, nein, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Das, was ich lesen kann, könnte ja manipuliert sein. Das ist vielleicht nicht so genau genommen worden. Ja, da hat auch hinterher noch mal jemand dran was geändert, damit es passt. Oder aber, das hat halt überhaupt keine Bedeutung für mich. Und doch können wir überprüfen, ob Gott vertrauenswürdig ist. Und dafür gehe ich nochmal mit euch auf das Problem mit der Zeit. Wenn wir uns dieses Bild nämlich jetzt nochmal angucken, dann haben wir den 19.05.2019, das ist der rote Strich. Und jetzt versetzen wir uns mal ein paar Jährchen zurück, zum Beispiel ungefähr in das Jahr 700 vor Christus. Sagen wir mal den 19.05.700 vor Christus. Und das ist jetzt unsere Gegenwart, unser Heute. Und dann stellen wir auf einmal fest, dass alles, was rechts von dem grünen Strich ist, Zukunft ist. Obwohl es ja aus unserem tatsächlichen Standpunkt heute Vergangenheit ist. Das heißt, dazwischen gibt es eine Spanne, die war für die Leute damals Zukunft und für uns ist sie heute Vergangenheit. Und das wird morgen genauso sein, ja? Morgen ist heute Vergangenheit, das ist einfach so. Ja, wie da einer so schön gesagt hat, morgen ist die Zeitung von heute von gestern. Das ist bekloppt, aber es ist eben so. Das ist unser Leben mit der Zeit. So, dann heißt aber, wenn wir uns nochmal zurückdenken an den 19.05.700 vor Christus, dann wäre das Jahr Null ja Zukunft gewesen. Nämlich 700 Jahre noch weg. Und auch das Jahr 33. Also hätte jemand im Jahr 700 vor Christus etwas zum Jahr 0 oder zum Jahr 33 gesagt, dann wäre das eine Prophetie gewesen, ein Wort, was etwas offenlegt, was in der Zukunft passiert, eine Prophetie in die Zukunft, etwas, was das offenlegt, was noch gar nicht ist. Und da würde jeder von uns erstmal sagen, naja, ob das mal valide ist. Ja, ich denke an viele, viele Voraussagen. Ich war um das Jahr 2000 rum, das war also mehr so 98, 99, war ich in der IT tätig und da gab es das große Jahr 2000-Problem. Ein Riesending aufgrund der Tatsache, dass die Rechner und Rechenleistung früher sehr teuer war, hat man immer bei den Jahreszahlen zwei Stellen einfach weggelassen. Und jetzt kam das Jahr 2000 und dann hatte man wieder 01 und hatte ein Riesenproblem. Alle Computerprogramme mussten umgeschrieben werden und überall traten dann die Propheten auf, die geunkt haben, was alles passiert. Wir werden keinen Strom mehr haben, kein Benzin, wir werden verhungern, wir müssen uns Vorräte anschaffen, die Welt wird zusammenbrechen. Dazu kamen dann noch die mehr oder weniger christlichen Propheten teilweise auch, die dann für das Jahr 2000 den Weltuntergang und das Wiederkommen Jesu prophezeit haben. Das sind die gleichen übrigens, die es fürs Jahr 1000 gemacht haben. Auch dort ist sowas Ähnliches passiert. Da haben die Christen damals schnell allen Schuldnern die Schulden erlassen und die Gefangenen aus dem Gefängnis erlassen, damit sie dann bei Gott noch ein bisschen besser und barmherzig dastehen. Als dann das Jahr 1000 kam und Jesus nicht kam und das Jahr 1001 hat man sich bemüht, die Leute alle wieder einzufangen und die Schulden wieder einzutreiben. Also wir müssen sehr vorsichtig sein mit Dingen, die über die Zukunft vorausgesagt werden. Und warum, erkläre ich gleich auch nochmal. Aber im Jahre 700 vor Christus war das, was das Jahr 33 nach Christus betrifft, eindeutig weit weg. Und der Prophet hatte überhaupt keine Ahnung davon, wann das passieren wird. Also ihm wäre, glaube ich, lieb gewesen, wenn es morgen, aus seiner Sicht morgen passiert wäre. Wenn wir aber heute feststellen, dass das, was der Prophet im Jahr 700 vor Christus gesagt hat, sich im Jahr 33 nach Christus erfüllt hat, dann ist doch der Prophet und damit Gott, der durch den Propheten gesprochen hat, vertrauenswürdig, oder? Weil er hat das gehalten, was er versprochen hat. Denn das damals Zukünftige, das ist für uns halt schon Vergangenheit. Deswegen können wir das bewerten. Und dann schauen wir uns mal an, was der Prophet damals gesagt hat. Jesaja 53 in den Versen 4 bis 7 heißt es, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt und er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Nun werden alle, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, sagen, ja klar, wir wissen, worum es geht, das war Jesus. Das wusste der Prophet aber nicht. Er hatte von Gott dieses Wort, es ist der Knecht Gottes. Und interessant ist, ich habe da mal so ein bisschen nachgeschlagen, die Sendung Welt der Wunder kennen vielleicht viele, wo so ganz auch recht wissenschaftlich teilweise Dinge erklärt werden. Und da kann man lesen, seit 2012 datieren Wissenschaftler aus Deutschland und den USA den Todeszeitpunkt Jesu bis auf den Tag genau. Ihren Berechnungen zufolge soll er am 3. April 33 gestorben sein. Und die biblische Prophetie in Bezug auf das Leben Jesu, wenn man sich das mal durchrechnet, stimmt wirklich aufs Jahr genau. Und das ist einfach nur krass, dass Gott das damals so bestätigt hat. Damals war das noch zukünftig, heute ist es Vergangenheit. Und weil wir wissen, dass es sich erfüllt hat, wissen wir was? Gott ist vertrauenswürdig. Wenn Gott etwas sagt, dann trifft das ein. Und nur weil ich es noch nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Das ist doch unser Problem mit der Zeit. Gott sagt etwas, spricht in unsere Zukunft hinein. Und wir denken, passiert nichts. Wo ist es? Und das ist das, was uns es schwierig macht manchmal, Gott zu vertrauen. Deswegen ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes haben zum Nachlesen, dass wir wirklich schauen können. Gott hat immer das eingehalten, was er versprochen hat. Also wird er auch was tun? Weiterhin das einhalten, was er versprochen hat, weil Gott vertrauenswürdig ist. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel. Fünfte Buch Mose, Kapitel 28, Verse 58 bis 64. Lese ich mal auszugsweise. Da sagt Gott zum Volk Israel, achtet also stets darauf, dass ihr den Herrn, euren Gott, ehrt. Sonst wird der Herr euch aus dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt, das war bevor das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten zurückkam und das Land Israel einnehmen sollte, das verheißene Land. Sonst wird der Herr euch aus dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt, ausreißen und euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das war damals ein prophetisches Wort. Das Volk Israel war noch nicht in Palästina. Es war noch nicht im verheißenen Land angekommen. Es hatte dieses Land noch nicht eingenommen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr euch abwendet von mir, werde ich euch unter alle Völker zerstreuen. Und in Jeremia 32, Vers 37 sagt Gott auch etwas, nämlich durch den Propheten Jeremia. Und da ging es dem Volk Israel schlecht. Und da sagt Gott, ich werde ihre Bewohner, nämlich das Volk Israel, ich werde ihre Bewohner wieder sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie in meinem glühenden Zorn versprenge. Ich führe sie zurück und lasse sie in Frieden und Sicherheit hier leben. Im Jahr 135 nach Christus wurde das Volk Israel durch die Römer aus Israel vertrieben. Jerusalem wurde zerstört, das ganze Land wurde platt gemacht und dem Erdboden gleich. Und die Juden sind in alle Welt zerstreut worden. Wir wissen heute, was alle Welt heißt. Alleine wenn man sieht, wie viele Juden in Amerika wohnen, in Afrika, in Europa, in Russland. Israel war verstreut. Im Jahr 1948 gab es einen Zeitungsartikel, der in Deutschland, da heißt es, auf Adlers Schwingen war der überschrieben. Und das ist das, was Gott sagt. Auf Adlers Schwingen werde ich sie zurückbringen. Nun ist das toll, wenn man sich das überlegt, auf Adlers Schwingen, da werden die vielleicht damals gedacht haben, der Prophet hat einen an der Waffel. Ja, wie soll denn ein Mensch auf einem Adler auf den Flügeln sitzen oder auf dem Rücken sitzen und damit von einem Ende der Welt nach Israel kommen? Das funktioniert nicht. Wenn wir uns die Bilder angucken, wie die Flugzeuge in Israel gelandet sind, mit den Juden, die Gott aus aller Welt wieder eingesammelt hat, dann wissen wir, was es heißt, wenn Gott sagt, auf Adlers Schwingen werde ich sie zurückführen. Aber Gott sagt eben noch viel mehr, was in unsere Zeit heute hineinspricht. Ja, ich führe sie zurück und lasse sie in Frieden und Sicherheit hier leben. Den Frieden und die Sicherheit haben sie noch nicht, aber Gott sagt an anderer Stelle, und niemand wird sie von dort ausreißen. Und wenn die ganze Welt gegen Israel kämpft, wird sie nicht gewinnen. Das Ziel Satans ist es, Gottes Versprechen kaputt zu machen. Das ist das, er will, dass Gott unglaubwürdig erscheint. Er will, dass wir das Vertrauen zu Gott verlieren. Aber Gott wird deswegen, genau deswegen, Israel nicht umkommen lassen. Weil es sein Volk ist. Nicht der Staat Israel, der so vieles falsch macht in seinem menschlichen Denken und Handeln. Ich fand das so toll, ein israelischer Offizier hat gesagt, wenn wir endlich aufhören würden, versuchen mit militärischer Gewalt das zu erreichen, was Gott uns längst versprochen hat, und uns auf Gott verlassen würden, dann würden wir in Frieden und Sicherheit leben. Und das ist das. Vertraue ich Gott oder vertraue ich doch letztendlich auf meine Stärke, auf mein Handeln? Und wenn Gott dir persönlich eine Prophetie gegeben hat für deine Zukunft, dann solltest du überlegen, ob du da jetzt mit aller Gewalt dran arbeitest, damit sich das endlich erfüllt, oder ob du das Vertrauen hast, dass Gott es zu seiner Zeit macht, wenn es am besten für dich ist. Wenn wir das also betrachten mit dem Volk Israel, dann wissen wir, dass sich wieder erfüllt hat, was Gott vorausgesagt hat. Und dann kann ich nur sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Amen. Wenn Gott aber vertrauenswürdig ist, dann muss auch stimmen, was Gott über unsere Zukunft sagt. Ob er in unser persönliches Leben hineinspricht, wie bei mir, ich werde dich heilen, oder in das Allgemeine der Geschichte, wenn uns die Bibel etwas über unsere Zukunft erzählt, über die Zukunft der Welt. Und wenn wir uns in die Situation versetzen von vor 700 Jahren vor Christus, dann wissen wir, dass das strittig ist, wie und wann es passieren wird. Da hat sich keiner ein Bild von gemacht oder gemacht können. Das war nicht klar. Und ein typisches Beispiel dafür ist, wie schwierig das sein kann, sehen wir wirklich, wenn wir die Juden heute betrachten, die die Jesaja 53 Stelle kennen und immer noch auf ihren Messias warten. Das zeigt, wie schwer das oft ist, auch zu erkennen, es hat sich tatsächlich erfüllt. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir so eine Anspannung haben, was passiert jetzt, dass wir gar nicht mitkriegen, dass schon was passiert ist. Vielleicht, weil unsere Vorstellungen verkehrt waren, wie Gott das gefälligst zu tun hat. Aber gerade deswegen, glaube ich, sind die Prophetien oft bildlich dargestellt. Die können Menschen in tausenden von Jahren können das verstehen. Und deswegen ist eins nicht strittig. Wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas über die Zukunft voraussagt, dann wird es so kommen, weil Gott vertrauenswürdig ist. Aber wir wissen eben nicht, wann und wie. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, dann hören wir einiges tatsächlich über die Zukunft der Erde. Dann lesen wir etwas über die Zukunft der Erde. Und auch da, einfach mal vorweggenommen. Ich könnte ganz viele Details darüber erzählen, weil die Bibel wirklich sehr, sehr viel über das passiert, was in unserer Zukunft erzählt, was in unserer Zukunft passieren wird. Aber ich weiß auch, dass unter Bibelauslegern, unter Christen, die Reihenfolge der Geschehnisse teilweise sehr umstritten ist. Deswegen möchte ich da gar nicht drauf eingehen, weil darum geht es nicht, theologische Abhandlungen darüber zu führen, was jetzt zuerst und was als zweites kommt. Sondern entscheidend ist das Ziel, was Gott hat. Und da sind sich interessanterweise alle einig, weil Gott sagt, am Ende. Und da kann man drüber streiten, wie man will, das Ende ist immer hinten. Ja? In Offenbarung 21 lesen wir, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist meine Wohnstätte, die Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und was eben bis dahin passiert, das beschreibt die Bibel sehr, sehr bildhaft. Schwere, schwere Krise und Krisen, die da passieren werden. Es ist schwer verständlich. Das gebe ich zu. Aber entscheidend ist wirklich das Ende. Und ich weiß, dass Gott vertrauenswürdig ist, weil ich das aus der Vergangenheit in der Bibel sehen kann, weil ich das persönlich erlebt habe, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Auch wenn sich noch nicht alle erfüllt haben. Und das ist ein Problem, das haben andere in der Bibel auch gehabt. Ja, da musste Gott auch schon mal sagen, du, pass mal auf. Weißt du, auch wenn sich das jetzt noch nicht erfüllt hat, schreib das mal gut auf, damit es jeder lesen kann. Und wenn es sich noch nicht erfüllt hat, heißt das nicht, dass ich es nicht tun werde, sondern dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Gott hat da einen deutlich besseren Plan als wir. Und weil Gottes Wort so zuverlässig ist, ist ganz wichtig, dass wir es als Maßstab und als Richtstab für unser Leben nehmen. Die Dinge, die wir hören, die Dinge, die wir denken, die Dinge, die wir tun, sollen wir am Wort Gottes messen. Also, einfaches Beispiel aus dem ganz Allgemeinen. Wenn jetzt Menschen unken und sagen, in 200 Jahren ist die Erde am Ende, dann ist die Menschheit ausgestorben. Dann sage ich, stimmt nicht. Die Erde wird noch mindestens 1007 Jahre existieren, weil uns das die Bibel sagt. 7 Jahre Trübsalzeit plus 1000-jähriges Reich, bis dass Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Also wird die noch ein bisschen länger existieren. Was jetzt nicht heißt, dass ihr euch alle gleich in den Flieger setzt und nach Hause fliegt, weil das bequemer ist als mit dem Auto und die Umwelt verpestet, weil die wird ja noch lange existieren. Gott hat uns auch gesagt, bewahrt die Schöpfung. Und das schon am Anfang der Bibel. Also wir dürfen nicht jetzt immer so, ne, oh, ich mach mal einfach, sondern Gott hat uns ja auch einen Auftrag gegeben. Auch da gilt der Maßstab Gottes für unser Leben. Wie gehe ich denn mit meiner Umwelt um? Wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung um? Halte ich mich an Gottes Wort? Und manchmal ist es ja auch so, dass Gott zu uns spricht. Dann haben wir den Eindruck, Gott sagt uns was ganz persönlich. Und auch da ist ganz wichtig, dass wir gegen Gottes Wort prüfen. Ich erinnere mich dran, da gab es also ein paar Fälle, da waren alleinstehende Männer in der Gemeinde, die gingen dann zu irgendeiner Frau hin und sagten, und Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Wow. Blöde Situation, was machst du, wenn Gott jemandem etwas sagt? Also dann kann ich nur sagen, dann muss ich mir das Wesen Gottes angucken. Das Wesen Gottes ist, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Also selbst wenn Gott das toll finden würde, dass du meine Frau wirst, ja, heißt das noch lange nicht, dass das tatsächlich so ist. Weil wenn du nichts für mich empfindest, dann ist das eben so. Und das muss ich respektieren, weil Gott es respektiert. Gott respektiert ja sogar, dass ich ihn nicht liebe. Oder aber, wenn ich jetzt denke, ich bin ja verheiratet, wie die meisten wissen, ne? Und jetzt habe ich so den Eindruck, Gott sagt mir, Mensch Janine, also mit uns beiden, das wäre doch was. Da bin ich mir ganz sicher, das hat Gott mir gesagt. Dann darf ich an Gottes Wort prüfen und sagen, nee, das ist Ehebruch. Also das, was ich da jetzt gerade glaube zu hören, passt nicht zu Gottes Wort. Und das ist eben, deswegen ist es so toll, dass wir dieses Wort Gottes haben, ja, weil wir eben das, was wir erleben, das, was wir denken, und wir sind nicht frei davon, dass sich auch unsere Gedanken da einschleichen, immer wieder gegen Gottes Wort prüfen können.
Und jetzt an dieser Stelle, wo wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass das wirklich Wert hat, was im Wort Gottes steht, da schließt sich dieser Kreis wieder. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Dieses Wort ist Jesus Christus. Er ist der Gottesknecht, von dem Jesaja geschrieben hat. Er ist der, in dem sich das erfüllt hat, wo die ganze Bibel daraufhin prophezeit hat. Er ist der Mittelpunkt der gesamten Zeitgeschichte. Nichts und niemand kommt an Jesus Christus vorbei. Und wenn wir uns angucken, was Jesus Christus sagt, Manuel, ihr könnt auch nach vorne kommen. Wenn wir uns angucken, was Jesus Christus sagt, dann sagt er in Johannes 14, Vers 6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Und an dieser Stelle entscheidet sich unser ganzes Vertrauen Gott gegenüber. Wenn Jesus die Wahrheit ist, was er selber sagt, dann ist die ganze Bibel glaubwürdig, weil sie die Wahrheit ist. Die ganze Bibel, und da ist egal, ob ich sie verstehe oder nicht. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir uns als Christen oft schwer tun, wenn wir in die Vergangenheit hineingucken und sagen, da beschreibt Gott etwas. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Und wir dann sagen, ja okay, wir haben mal ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse und dieses und jenes. Das kann gar nicht so sein. Wir dürfen Gott vertrauen. Mal so ganz nebenbei, vielleicht noch als kleine Hilfe, wenn ihr euch noch an die Pfeile erinnert. Als die Schöpfungsgeschichte niedergeschrieben worden ist, das ist nicht das Tagebuch von Adam und Eva, sondern es ist eine rückblickende Prophetie gewesen, die Gott dem Schreiber deutlich gemacht hat, sodass er es versteht, dass in allem und jedem Gott seine Finger drin hat und dass er es ist, der alles gelenkt und geführt hat. Wenn Jesus nicht die Wahrheit ist, und das wäre ja die Alternative, dann ist die ganze Bibel nichts wert. Aber auch gar nichts, noch nicht mal als moralische Anweisung. Weil dann wäre das alles, was Jesus uns ja gesagt hat, was gut ist für uns Menschen, wäre doch gelogen gewesen. Dann wäre ein übler Scharlatan, der aus wirtschaftlichen Interessen oder sonst was alle beschissen hat. Es gibt kein Dazwischen. Und deswegen bin ich überzeugt, ich sage es nochmal, ich muss nicht alles in der Bibel verstehen, aber ich darf alles glauben. Und vielleicht bist du ja heute Morgen skeptisch in den Gottesdienst reingekommen, so mit diesem, naja, wer weiß, wer Gott ist. Wer weiß, was die Menschen da machen in so einem Gottesdienst, wer weiß, wovon die mir erzählen, aber ich glaube nicht, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dann fände ich das super stark, wenn du heute Morgen so gedacht hast, oh, da hat Gott schwer an meiner Überzeugung gerüttelt. Da hat sich ein Gott präsentiert, der vertrauenswürdig ist. Der in der Bibel ein Wort gegeben hat, auf das man sich verlassen kann. Wenn das heute Morgen passiert ist, dann gibt es für dich eigentlich keine andere Entscheidung, als die zu sagen, ich will diesem Gott vertrauen. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will das, was er in seinem Wort sagt, wahr für wahr halten und es in meinem Leben für wahr machen. Nämlich den Weg zum Vater anzunehmen. Ja, oft anzunehmen, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass Gott meine ganze Schuld auf ihm abgeladen hat und ich deswegen frei sein kann und ewiges Leben haben kann. Und in diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde zu leben, die kommen wird, in Gottes Gegenwart. Wahrscheinlich ist es so, dass ganz viele hier sind, und das weiß ich, die Jesus als Herrn und Heiland in ihrem Leben haben, die wirklich schon längst gesagt haben, Jesus, du hast meine Schuld getragen. Aber vielleicht kämpfst du auch immer noch mit Zweifeln an Gottes Wort, wo du sagst, das geht nicht so, das kann nicht sein, ich habe dieses und jenes gehört. Werf deine Bedenken mal über Bord. Nicht, weil wir dumm sein sollen, nicht, weil wir ja blind in irgendwas reinrennen sollen, sondern weil Gott sagt, des Menschen Weisheit ist bei mir Torheit. Gott ist viel, viel größer. Ein Gott, den ich als einfacher Mensch vollständig erklären könnte, ist ein Gott für die Hosentasche. Und den brauche ich nicht. Was ich brauche, ist ein allmächtiger Gott, der größer ist und weiser und irre einfach. Ja, der viel, viel mehr kann als ich, der viel, viel mehr weiß als ich. Und das ist mein Gott, das ist mein Jesus. Und deswegen verlasse ich mich auf ihn. Und wenn du heute Morgen wirklich, wie gesagt, noch Zweifel hast, dass Gott es gut mit dir meint, mach es einfach nochmal neu fest. Ja? Ihr seid alle herzlich eingeladen. Geht nachher zu irgendjemandem, der so ein Namensschild trägt. Ja? Und sprecht mit ihm, wenn ihr da was festmachen wollt. Das ist ganz wichtig, dass wir Dinge festmachen. Und dass wir dazu stehen und auch mit anderen darüber sprechen. Es ist das Wichtigste, das Allerwichtigste in unserem Leben, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Ob wir Jesus schon kennen oder noch nicht. Er liebt uns von ganzem Herzen, er will unser Bestes und er hat eine Zukunft für dich und für mich. Amen.